Ich lese den Predigttext, der steht in Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesandt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ein chinesischer Fluch besagt: Mögest du in interessanten Zeiten leben. Und ich glaube, wir haben alle die letzten Jahre erlebt, wie wir wahrhaftig in interessanten Zeiten leben. Aber wenn man den Fluch vorher vielleicht gehört hat, hätte man gedacht: Ach nein, ich möchte doch in interessanten Zeiten leben. Und trotzdem, ich glaube, heute in diesem Moment verstehen wir alle die Weisheit dieses alten chinesischen Sprichworts. Wenn man jemandem wünscht, in interessanten Zeiten zu leben, dann kann es wirklich sein, dass es eben nicht mehr so läuft und nicht mehr so angenehm ist. Da kann es sein, dass man Pastor einer Gemeinde ist, da bekommt man Vorschriften vom Bundesrat: Was muss ich machen? Ich setze 2 Tage ein, um das anzupassen. Was können wir in der Gemeinde machen? Und genau als ich fertig bin, 2 Stunden bevor meiner Ältestensitzung, kommt ein neues Formular: Alles von vorne starten. Wirklich interessante Arbeit. Und in diesen interessanten Zeiten ist aber auch viel Positives und Interessantes passiert. Ich habe in meiner Gemeinde erlebt, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, weil sie sich durch Corona bewusst geworden sind: Ich bin sterblich. Ich werde nicht ewig leben. Das war ihnen vielleicht vorher schon bewusst irgendwo, aber wirklich gemerkt haben sie es trotzdem nicht. Und plötzlich war der Tod allgegenwärtig. Und sie sind zum Glauben gekommen. Dann wiederum habe ich aber auch erlebt, wie Menschen in dieser Zeit einfach nicht mehr in der Gemeinde aufgetaucht sind. Und am Ende haben sie gesagt, als alles fertig war: Also ich brauche die Gemeinde nicht mehr. Wir gehen jeweils jetzt, das haben wir so gelernt, während dieser Corona-Zeit am See beten. Und ich muss zugeben, wir haben mit dem Aggeri-See den schönsten See der Schweiz. Das ist richtig. Aber trotzdem kam da diese Anfrage: Wieso brauche ich die Gemeinde überhaupt und wieso muss ich in der Gemeinde beten? Wieso soll ich in die Gebetstunde gehen? Wieso soll ich dabei sein und in der Gemeinde sein und mein Gebet in die Gemeinde einbringen? Geht's nicht gerade so gut am See? Das ist eine Frage. Und dieser Text geht ein Stück weit dieser Frage nach und sagt, wieso eigentlich ist das Gebet in der Gemeinde so wichtig? Und was ist der Hintergrund? Die ganze Predigtreihe heißt, das Wirken des Heiligen Geistes bis heute. Das ist zuerst einmal eine positive Aussage. Der Heilige Geist, er wirkt bis heute. Aber dann stellt sich ja auch die Frage, wenn er wirkt bis heute, wo hat er denn überhaupt angefangen zu wirken? Wo ist das erste Mal, wo der Heilige Geist auftaucht, wo er etwas tut? Und sagt uns das etwas über das Wirken des Heiligen Geistes für uns aus und vielleicht auch, was die Bedeutung für die Gemeinde ist. Das erste Mal in der Bibel, bei dem der Heilige Geist auftaucht, das ist gleich in der Schöpfung. Und dort heißt es, und es war Finsternis über der Urflut und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes von Anfang an war über dieser Urflut und, wenn man es ein bisschen genauer liest, auch auf dem altorientalischen Hintergrund, im Kampf gegen diese Urflut. Dieses Wort, das dort vorkommt, das kommt einmal in der Bibel vor. Und es bedeutet so viel wie eine Chaosmacht oder etwas, das aus Salzwasser ist. Die alten Babylonier nannten das verkörpert Tiamat, die Salzwassergöttin. Das Prinzip, das die ganze Welt ins Chaos stürzt. Und an diesem Punkt, da tritt der Heilige Geist auf und er tritt dieser Urflut entgegen. Und dann beginnt Gott, die Welt weiter zu schaffen. Wie es hier heißt, du hast Himmel und Erde und Meer erschaffen. Gott ist es, der alles gemacht hat. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Aber wenn wir, und es heißt am Ende, es war wirklich alles sehr gut. Und trotzdem, in dieser Welt gab es dann immer noch Finsternis. Zumindest die eine Tageshälfte. Gut, wenn ihr mal nach Finnland geht, habt ihr monatelang Tag und monatelang Finsternis, aber generell schon etwas recht ausgeglichen, wann ihr Finsternis und wann ihr Licht im Leben habt. Genauso wie ihr eurem Leben gute und schlechte Dinge erlebt. Positiv interessante Zeiten und negativ interessante Zeiten. Und manchmal ist es auch einfach nur grau und schlechtes Wetter und langweilig. Und dann wünscht man sich wieder, ich wollte in interessanten Zeiten leben. Gott hat alles geschaffen. Und es ist interessant, was es mit diesem Meer auf sich hat und der Schöpfung. Weil es heißt, du hast Himmel und Erde und das Meer geschaffen. Wenn ihr euch aber ein bisschen vorausschaut, und manchmal hilft es, ein Buch zu verstehen, wenn man nach hinten liest. Vielleicht kennt ihr das. Also ich habe das Buch angefangen, dann bin ich leider nach hinten gesprungen, habe rausgefunden, wer der Mörder ist, und dann war es nicht mehr spannend. Aber bei der Bibel ist es genau umgekehrt. Weil über die Schöpfung in Offenbarung 21, ganz am Ende der Bibel, dort, wo Gott hingeht, heißt es Folgendes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann steht da noch dieser lapidare Satz. Und das Meer war nicht mehr. Also für alle, die Strandbaden gehen wollten im Himmel. Ich muss euch leider enttäuschen. Und vielleicht denkt ihr jetzt, das ist super schade, wieso ist das so, dass es jetzt kein Meer mehr gibt? Weil es am Anfang der Schöpfung, in der ersten Schöpfung, nur Finsternis und nur das Salzmeer und nur das Chaos gab. Und am Ende der Schöpfung, da gibt es nur noch Licht, nur noch Gott und kein Chaos und kein Meer mehr und keinen Tod. Dorthin geht Gott. Und was sagt hier Petrus? Zuerst einmal hat Gott mit der Schöpfung angefangen. Dort hat er dieses Urmeer mal gezähmt. Ja, er hat auch noch das Meer geschaffen und er hat die Erde geschaffen, aber es war nicht mehr so chaotisch wie im allerersten Vers, wo der Heilige Geist über den Wassern schwebte und gegen dieses Chaos kämpfte. Und dann geht Petrus weiter und erzählt diese Geschichte, wie es im Anfang der Schöpfung war, wo der Heilige Geist war, weiter. Einmal hast du geschaffen, dort hast du das Chaos zurückgebunden. Und zugegebenermaßen, es ist dann etwas schief gegangen, um das Chaos zurückzubinden. Es gab den Sündenfall. Adam und Eva hätten ja eigentlich etwas machen sollen. Sie hätten laut Schöpfungsauftrag über alle Tiere, die auf Erden kriechen, herrschen sollen. Also was dort nicht gestand ist, und sonst müsst ihr mich korrigieren, diskutiert mit ihnen über Bäume. Und dann nehmt Ratschläge von ihnen an. Und dann kommt's gut. Sondern im Gegenteil, er soll über sie herrschen. Und weil das dort schiefgegangen ist, da kommt das Versprechen von Gott, interessanterweise, an die Schlange. Und da kommt einer, der tut, was Adam hätte tun sollen, und er wird dir den Kopf zertreten. Und dieser Mensch ist Jesus Christus, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Aber dieses Chaos nahm überhand. Es war am Anfang schon da und es nahm überhand. Und Gott will zu dieser Welt hin, in der es eine Welt ohne Chaos und ohne Meer gibt. Er geht, darum sagt Petrus, es war nicht nur in der Schöpfung so, diese Geschichte wiederholt sich seither immer. Es war zur Zeit von David so. Da gab es ganz viele Völker. Und ganz interessant, das Bild, das die Bibel gebraucht, um die Völker zu beschreiben, ist das des tobenden Meeres. Inmitten Israel steht als Insel, als Erde inmitten dieser Völker, dieses tobenden Völkermeeres, wie die Propheten es sagen. In dieser Zeit hat David geredet und hat vorausgesagt, das, was Adam gesagt wurde, dieses Versprechen, das wird in Erfüllung gehen, Gott ist weiter dran. Es kommt einer, der der Schlange den Kopf zertritt, der dem Meer Einhalt gebietet, der dem Chaos ein Ende setzen wird. Und das ist eben ganz interessant, diese Symbolik. Die verstehen wir vielleicht heute nicht, aber israelische Kinder verstehen es. Weil es gibt diesen israelischen Schulwitz. In der Bibel heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und weil die Erde das bedeutet so viel wie Israel oder, wie die Zeitung heißt, Haaretz. Darum fragen die Kinder dann manchmal, ja, also wenn am Anfang Gott Himmel und Erde schuf, wann schuf er dann das Ausland? Weil das sind die tobenden Meere, die gegen Israel stehen. Zur Zeit Davids, da hat David diese besiegt. Und Gott hat seinen König auf Zion eingesetzt und versprochen, eines Tages noch in viel ferner Zeit wird einer kommen, der noch größer ist als du und der dein Werk vollenden wird. Jemand, der von dir abstammt. Und dann geht es weiter. David hat vorausgesagt, warum toben die Heiden wie die Meere und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wiederum das Chaosmeer, die Völker, die gegen den Herrn und seinen Christus aufstehen. Und wiederum passiert etwas. Und Petrus sagt jetzt, wisst ihr was? Wir leben wahrhaft in interessanten Zeiten, weil in dieser Zeit, da ist der gekommen, von dem David prophezeit hat. Und dann ist auch geschehen, was hier passiert. Der Messias reitet nicht nur einfach auf dem Schlachtross ein, also wenn man Zacharia liest, hätte man gewusst, dass er ein Esel ist, sondern es sind diese tobenden Völkermeere. Und da sagt Petrus, genau das, was am Anfang der Schöpfung geschehen ist, genau das, was in den Zeiten Davids geschehen ist, ist wieder geschehen. Gott hat gehandelt. Gott ist in Jesus Christus selber Mensch geworden und ist am Kreuz gelandet. Wieso? Weil diese Chaosmächte gegen ihn gekämpft haben. Denn nicht umsonst sagt Jesus selber, denn so wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, und das heißt unter Wasser und unter dem Meer, so wird der Menschensohn es auch sein. Er wird von den Heiden gekreuzigt werden und nach 3 Tagen auferstehen. Also das Bild, das Jesus von sich selbst braucht, für 3 Tage werde ich im Tod sein, ich werde wie Jona ins Meer geworfen, es passiert nochmals die gleiche Geschichte und dann werde ich von den Toten auferstehen. Und das sagt Petrus, genau das ist wieder passiert und es ist alles passiert, was Gott vorherbestimmt hat. Etwas ganz Wichtiges, was wir als Christen wissen dürfen. Wir sind hineingestellt in diesen gewaltigen Kampf des Heiligen Geistes gegen das Chaos. Und Petrus sagt hier, und alles war vorherbestimmt, es ist nichts passiert, was Gott nicht vorher geplant hatte, auch wenn es selbstverständlich gegen den Willen Gottes war, was geschieht, wie so vieles gegen den Willen Gottes ist, was heute geschieht oder vor 1000 Jahren geschehen ist. Aber trotzdem, im Allen dürfen wir wissen, Gott hat seinen Plan. Gott zieht seinen Plan durch mit Jesus Christus. Und wenn du heute hier sitzt und wenn du sagst, ich habe Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen, dann ist mit dir Folgendes passiert. Der Heilige Geist ist in dich gekommen, er wohnt in dir und Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13 Folgendes. Nämlich, dass du eingefügt wurdest durch den Heiligen Geist in seine Gemeinde. Also wenn du fragst zuerst einmal, ja was bringt mir denn die Gemeinde und das Gebet in der Gemeinde? Ich muss dir sagen, also du gehörst zur Gemeinde, auch wenn du am See betest. Aber gerade weil du am See beten kannst, aber trotzdem zur Gemeinde gehörst, dann geh dorthin, wo du wirklich hingehörst, weil du gehörst schon dazu. Ich habe bei jemandem erlebt, der neu zur Gemeinde gekommen ist und der mir gesagt hat, also gehöre ich denn jetzt zu euch? Also ich bin ja nicht bei euch in die Kinderhütte gegangen und in die Sonntagsschule, Jungschar. Ich habe auch früher nicht viel gespendet. Ich bin so hinten dran, ich kann das gar nie aufholen mit Leuten, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Und ich konnte sagen, weil du an Christus glaubst, gehörst du zur Gemeinde. Und weil du zur Gemeinde gehörst, gehörst du zu uns. Das ist nicht etwas, was wir sagen, sondern das ist etwas, was der Heilige Geist sagt. Der Heilige Geist, der von Anfang der Schöpfung und immer wieder in der Bibel gegen das Chaos kämpft und gegen das Meer kämpft. Und wir als Gemeinde sind nun hineingestellt in diesen Kampf des Heiligen Geistes, weil er uns in uns gekommen ist und die Gemeinde geschaffen hat. Als Gemeinde haben wir diese besondere Rolle. Und manchmal denkt man vielleicht, ach, was kann die Gemeinde schon? Und wenn man die Welt draußen ansieht. Ich habe auch schon mit sehr enttäuschten, wohlgesagt nicht effige Pfarrern geredet, die sich fragen, ja, was ist dann mit der Kirche in 200 Jahren? Niemand wird mehr an Jesus glauben. Und dann muss ich sagen, ich bin also ganz zuversichtlich, dass der Heilige Geist bis heute wirkt und durch das Gebet wirkt und dass in 200 Jahren noch erwirken wird, sollte Christus nicht wiedergekommen sein. Weil auch wenn man das Chaos sieht und alles sieht und denkt, es sei fertig, trotzdem ist es die Gemeinde, die im Gebet erfährt, wie Gott sie erhört. Und wir sehen hier, die Gemeinde erfährt Erhörungen, die einzelne Gläubige nicht erreichen. Wieso? Wenn wir zusammen sind als Gläubige, das sind wir zusammen durch den Heiligen Geist. Dort wirkt der Heilige Geist, wo Gläubige zusammenkommen. Und Gott hört unsere Gebete. Und diese Gebete machen, dass das Chaos die Gemeinde nie überwältigen wird. Denn Christus selbst sagt, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Martin Luther wurde einmal gefragt, ja, was zählt jetzt? Soll ich beten oder soll ich etwas arbeiten? Und manchmal würde man heute hören, was die Menschen brauchen, das ist praktische Hilfe, nicht Gebet. Und hier aber gilt das Wort von Luther, das er sagt, du sollst beides zu 100% tun. Denn schon Salomo sagte im Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Also es ist wichtig, eine Stadt zu bauen und ein Haus. Es ist auch wichtig, die Gemeinde zu bauen. Es ist wichtig, aber auch, dass man die Stadt bewacht. Man kann nicht einfach sagen, also wir schaffen Polizei und Armee ab, es kommt mit den Kriminellen und Gangstern sicher gut. Wir vertrauen auf Jesus. Sondern man soll beides machen, man soll ganz beten und ganz arbeiten. Man soll ganz arbeiten, weil man weiß, Gebete werden von Gott erhört und er wird den Segen zu dem geben, was wir tun. Und das Gebet der Gemeinde wirkt auch durch die Geschichte. Und ich kann euch das zeigen. Als ich ein Jugendlicher war, hatte ich ein Ziel. Ich wollte Altertumswissenschaften studieren. Mein Vater sagte mir mit 16 Jahren, du wirst sicher einmal Pfarrer. Und ich sagte, nein, bestimmt nicht. Und er meinte, doch, deine Handschrift beweist es. Du könntest allenfalls noch Arzt werden. Aber es gab einmal eine Zeit, die ich sehr gerne studiert habe, eben Altertumswissenschaften, in Rom um 300 nach Christus. Da haben die Völker wieder getobt. Damals hießen sie einfach nicht Pontius, Pilatus und Kaiphas, sondern die römischen Kaiser hießen Galerius und Diokletian. Und die Gemeinde betete und betete. Viele sind vom Glauben abgefallen, weil sie dachten, also wenn ich noch in der Gemeinde bete, was bringt mir das? Und haben gedacht, ach, zu Hause beten, das geht, da hat Diokletian auch nichts dagegen gehabt, aber er hat etwas gegen die Gemeinde gehabt. Unter anderem, weil seine Frau und seine Tochter in die Gemeinde gingen. Und das haben Männer manchmal nicht gerne, wenn sie nichts für Jesus übrig haben. Er hat die Gemeinde verfolgen lassen im ganzen Römischen Reich. Er hat in Rom alle Neuen Testamente und Bibeln zusammengebracht, sie dort verbrannt. Die Christen hat er in Gefängnisse gesteckt, viele wurden gefoltert und ermordet und die Gemeinde betete und betete, wie die Apostel es taten in ihrer Zeit und auch für Freimut. Und dann geschah etwas, weil dieser Diokletian hatte die Idee, jetzt baue ich doch eine Siegessäule, ich habe die Christen besiegt. Und er schrieb auf diesen Siegessäule, ausgelöscht ist der Name der Christen. Weil er dachte, jetzt habe ich gewonnen, ich kann jetzt schon meine Parade machen. Und plötzlich, als ich diese Säule sah, habe ich etwas gemerkt. Dieser Diokletian war der mächtigste Mann der damaligen Welt. So mächtig, dass man heute noch seinen Namen kennt, im Gegensatz zu vielen unbedeutenden römischen Kaisern. Und trotzdem, da habe ich gemerkt, Rom hat alle seine Feinde besiegt. Und wenn es 20 Jahre brauchte, die waren also sehr geduldig im Krieg. Sie haben alle ihre Feinde besiegt. Aber einen Feind haben sie nicht besiegt. Das ist die Gemeinde von Christus. Und da habe ich gemerkt, dass in der Weltgeschichte etwas aktiv ist, das höher ist als alles andere, mehr als alle Macht dieser Welt. Weil Diokletian hat sich gebrüstet, ich habe die Christen ausgelöscht und dann sah ich sein Reich und der Touristenführer sagte mir, also wir mussten das unter Denkmalschutz stellen und mit der Polizei bewachen, sonst hätten die Bauern noch die letzten Steine weggetragen. Sein Reich ist im Chaos, ist im Meer verschwunden und die Gemeinde von Christus steht bis heute. Und sein damaliger Siegerspruch wirkt nur noch lächerlich. Und über die Zeiten zeigt er, Christus und seine Gemeinde werden bestehen. Und sie bestehen darum, weil wir darum beten. Und wenn ihr heute hört, ja, mit dem christlichen Glauben ist fertig, dann wisst, dass ihr in diesem Kampf gestellt seid als Gemeinde, in der das Meer immer gegen das Schiff schlägt. Und manchmal habt ihr den Eindruck, dass Christus sogar schläft. Oder wie Markus sagt, er macht sich sogar gemütlich auf einem Kissen. Und ihr habt den Eindruck, dass er sich nicht für euch interessiert. Aber dann seht an diesem Beispiel, das Gebet ist es, das wirkt. Und seine Gemeinde ist es, die besteht. Und weil die Gemeinde betet, wird sie bestehen. Der Heilige Geist, der von Anfang der Schöpfung gegen das Chaos, gegen das Meer gekämpft hat, hat die Gemeinde hingestellt in diese interessanten Zeiten, hat sie hineingenommen und gesagt, ich mache dich zum Teilhaber an diesem Kampf, den es schon immer gab. Und eine Perspektive darfst du noch haben, dass am Ende der Bibel heißt es, wie die Geschichte ausgeht, nämlich und das Meer war nicht mehr. Das Chaos am Anfang der Schöpfung, das Meer, aus dem der Antichrist aufsteigen wird, das Völkermeer, das immer mehr wieder Israel bedroht hat. Und manchmal war es Pilatus, und manchmal war es Diokletian und manchmal war es jemand anderes. Aber am Ende wird es kein Meer mehr geben und unsere Gebete werden erhört. Und wir dürfen gewiss sein, dass die Chaosmächte besiegt sind, weil Christus selbst 3 Tage ins Meer geworfen wurde und im Chaos und im Tod war und dann auferstanden ist. Und weil Christus der Sieger ist, dürfen wir jederzeit zu ihm beten und besonders als Gemeinde und wissen, dort ist der Sieg, weil Christus der Sieger ist. Selbst in interessanten Zeiten. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, Danke dafür, dass du so ein großer Gott bist, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass du uns hineingestellt hast in die Gemeinde und dass du uns befähigst, in diesem Kampf zu stehen, den der Heilige Geist schon seit Anfang der Schöpfung geführt hat. Danke, dass wir ein Teil sein dürfen davon und wissen dürfen, wenn wir beten, gerade als Gemeinde, dann sind wir Teil dieser großen Geschichte. Amen.